Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien Hospital in Friseute.
Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herzblut und Heilkunst. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Doppelfolge widmen wir uns einem Thema, das in unserem Krankenhaus, aber auch im gesamten Oldenburger Münsterland jeden Tag eine große Rolle spielt, nämlich dem Ankommen im Nordwesten. Was bedeutet es eigentlich, Fuß zu fassen, beruflich, sprachlich, kulturell? Welche Wege führen Menschen zu uns und welche Hürden müssen sie überwinden, bevor sie wirklich im Alltag ankommen können? Wir erzählen diese Geschichten heute aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, persönlich, fachlich und journalistisch begleitet. In diesem ersten Teil beschäftigen wir uns vor allem mit den Wegen nach Deutschland, dem Anerkennungsverfahren und den ersten Schritten im neuen beruflichen Umfeld hier im St. Marienhospital in Friseute. Mit dabei sind Raffaela Landwehr. Sie ist Referentin der Geschäftsführung im St. Marienhospital und verantwortlich für die Anerkennungsverfahren in Hannover. Da mag sich so mancher jetzt fragen, wieso denn Hannover? Wir wohnen im Landkreis Cloppenburg hier. Wir werden das klären. Warum Hannover? Sie kennt die Strukturen, die Abläufe und auch die Stolpersteine, die internationale Fachkräfte auf ihrem Weg begleiten. Mechthild Ibrahim ist bei uns. Sie ist vielen Friseutern noch vertraut als Allgemeinmedizinerin, als Hausärztin auch und ist, der Nachname deutet es an, mit jemandem verheiratet, der nicht unbedingt aus dem Oldenburger Münsterland gebürtig stammt, sondern aus Syrien. Dieser Mann hat als Anästhesist lange hier gearbeitet im St. Marienhospital und wie der Alltag für die beiden sich gestaltete und wie Willkommenskultur damals und auch heute wahrgenommen wird von ihr, sie wird es uns erzählen. Zaher Tahan, Assistenzarzt bei uns im Krankenhaus. Er bringt seine ganz persönliche Geschichte mit, den Weg nach Deutschland, die ersten Schritte im Klinikalltag und die Erfahrungen, die ihn geprägt haben. Masoud Nais, er arbeitet derzeit in der Reinigung unseres Hauses, ist aber eigentlich, und das ist wirklich das Spannende, Arzt. Sein Weg zeigt, wie komplex und auch langwierig Anerkennungsverfahren sein können und wie viel Geduld und Kraft es braucht, um trotz aller Hürden dran zu bleiben. Und Heiner Stix, erfahrener Lokaljournalist aus Friseute, uns aus dem Podcast mittlerweile auch gut bekannt und vertraut. Er begleitet seit vielen Jahren die Entwicklung in der Region, kennt die Geschichten hinter den Geschichten und übernimmt in dieser Folge den, ich möchte mal sagen, Lotsenpart auch ein wenig. Wie Integration im Alltag gelingt, wo sie scheitert und was Menschen wirklich brauchen, um hier anzukommen. Mechthild Ibrahim, ich habe gerade schon erzählt, Sie haben hier lange in Friseute als Allgemeinmedizinerin, als Hausärztin gearbeitet, haben dann Ihre Praxis aufgegeben, weil Sie sich gesagt haben, nicht nur, ach, altersbedingt, mein Mann ist schon im Ruhestand, das könnte ich jetzt auch machen, sondern Sie hatten wirklich die Nase gestrichen voll von der Bürokratie, mit der Sie sich tagtäglich konfrontiert sahen. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
Naja, also es ist nicht nur die Verwaltungsarbeit einer Praxis, die man ja eigentlich nicht studiert als Mediziner, sondern die man einfach so können muss. Das ging auch wirklich komplikationslos. Ich habe über viele Jahre ein Team gehabt, mit dem ich gut zusammengearbeitet habe. Es war vor allen Dingen solche Dinge wie Ärzte müssen Fortbildungspunkte machen. So. Und dann hatte ich mittlerweile das Alter von über 60 erreicht, aber mir wurde vorgeschrieben, in welchem Bereich ich mich wie fortzubilden hatte. Und irgendwann habe ich gesagt, Leute, ich weiß selber, wo ich vielleicht eine Lücke habe, also wo ich vielleicht mich nochmal modernisieren muss oder nochmal neuere Kenntnisse heranziehen muss, was man ja sowieso kontinuierlich über die Jahre immer tut. Dann habe ich gesagt, nee.
Fühlten Sie sich da gegängelt?
Sehr. Ich bin doch ein erwachsener Mensch gewesen. Ich habe eine sechsköpfige Familie geleitet. Ich habe eine Praxis aufgebaut und geleitet. Ich habe mir Fortbildungen zusätzlich angeeignet, wie Akupunkturerfahrungen und Ähnliches. Da brauche ich mir nicht sagen zu lassen, was ich darf und was ich nicht darf und wo ich mich denn fortzubilden habe und wo nicht. Mhm. Ich bin außerdem jemand, der auch durchaus mal renitent sein kann und habe dann auch einen dicken Kopf. Und dann habe ich gesagt, nö.
den dicken Kopf, von dem Sie gerade erzählen, den Sie auch gelegentlich zeigen können, mussten Sie den eigentlich, und jetzt versuche ich mal den großen Bogen zu spannen zu unserem Thema, immer wieder mal einsetzen, auch gerade wenn es darum geht, um das Thema Integration und wie Ärzte mit einem Migrationshintergrund hier auch heimisch werden können?
Ja, ich glaube, das geht weniger mit dickem Kopf als mit Sturheit. Gott sei Dank ist mein Mann jemand, der relativ geduldig ist. Sonst hätte der wahrscheinlich schon viel früher mal gesagt, nee, so will ich das nicht. Man muss einfach viel aushalten können.
Was mussten Sie denn aushalten?
Naja, kommen immer wieder Situationen vor, in denen man Ablehnung erlebt. Ich habe sie ja nur indirekt erlebt. Ich war zumindest deutsch. Mein Mann war der Ausländer. Auch wenn er lange eingedeutscht war, er war und ist bis heute immer noch der Ausländer. Und heute noch viel mehr als in den 80er Jahren.
Wann ist jemand nach Deutschland gekommen?
77.
Er hatte dann die Möglichkeit, hierher zu gehen, nach Friseute, an St. Marienhospital.
Wir haben uns in Wilhelmshaven als Assistenten kennengelernt. Ich hatte da meine erste Stelle in der Inneren Medizin und er in der Anästhesie.
Wenn Sie eigentlich sagen, die Willkommenskultur so in den 80ern war eine vielleicht sogar bessere als heute?
Das glaube ich schon. Also ich glaube, insgesamt war eigentlich die Atmosphäre offener. Von mir persönlich aus gesehen, muss ich sagen, ich bin schon in der Kinderzeit darauf geprägt worden, dass es auch Menschen anderer Kulturen gibt. Weil mein Vater aktiv war in der Studentengemeinde in Münster. Der war damals Professor da und in Münster. Und wir hatten zum Beispiel jeden Weihnachten in einer großen Familie, die wir waren, einen ausländischen Studenten zu Gast. Unterschiedlicher Couleur. Wir hatten mal einen Jordanier, wir hatten einen Griechen. Von daher war das für mich einfach normal, dass es eben auch Menschen gibt, die anders sind, als wir das sind und auch Dinge anders sehen. Aber auch in Wilhelmshaven selber, das ist ja nun auch eine Stadt, wo viele durch den Hafen, die Hafenarbeit und so auch viele verschiedene Menschen hinkommen. Da war das auch nicht so abgeschottet, wie ich das später dann, als wir nach Friseute zogen, kennengelernt habe.
Herr Massoud, wie begann Ihr Weg nach Deutschland und was hat Sie hierher geführt?
Am Anfang war die Sicherheit in Syrien die große Ursache, warum ich bin hier heute. Auch die finanzielle Situation und andere viele private Ursachen und auf jeden Fall mein Beruf. Ich möchte mich hier beruflich und persönlich weiterentwickeln.
Ich habe ja schon eingangs gesagt, Sie sind Arzt. Mhm. Wie haben Sie in Syrien gearbeitet?
Nach meinem medizinischen Studium habe ich ein Jahr eine Weiterbildung in HNO-Abteilung absolviert und danach bin ich zu ihr gekommen. Mhm.
Dann sind Sie nach Deutschland gekommen, haben als Arzt gearbeitet. Wie ist denn das eigentlich, wenn man hierher kommt? Sie müssen dann durch ein Verfahren hindurch, Sie müssen eine Aufenthaltsgenehmigung dann auch bekommen, eine Duldung oder was auch immer. Und Sie müssen eine Arbeitserlaubnis bekommen.
Der Anerkennungsprozess besteht aus drei Schritten. Die erste Schritte, das Visum zu bekommen und die Reise nach Deutschland. Das war vorher die schwierigste Schritte geworden, aber heute nicht mehr. Man braucht viel Zeit, viele Unterlagen und viele Termine bei der Botschaft. Es gab keine Botschaft in Syrien. Musste ich vor jedem Termin nach Jordanien reisen und dort meinen Termin zu erreichen.
Was hat das für Sie damals bedeutet, wenn Sie sagten, ich muss für jeden Termin, musste ich damals nach Jordanien reisen?
Ich habe vorher drei Termine gehabt und vor jeder Reise musste ich ungefähr 14 Stunden, ja. Das war schwierig, ich weiß.
Ja, das ist in der Tat schwierig und das zeugt von einem eisernen Willen, den Sie haben. Und nun sind Sie angekommen. Wie wurden Sie hier aufgenommen?
Ich habe ein Ziel und ich denke nach diesen Vorteilen nicht so viel. Mhm. Ich möchte weiter sagen, was die übrigen Schritte. Mhm. Die zweite Schritte ist die Fachspracheprüfung, in dem ich mich jetzt aktuell seit anderthalb Jahren befinde. Die Fachspracheprüfung ist eine Prüfung. Es geht um Patient-Arzt-Gespräch, einen Brief zu schreiben und auch andere Teil Arzt-Arzt-Gespräch. Die Schwierigkeit der Prüfung hängt meiner Erfahrung teilweise von der Kommission und vom jeweiligen Bundesland ab.
Wie lange leben Sie jetzt schon in Deutschland?
Seit ein Jahr und 9 Monaten.
Also Fachspracheprüfung gab es 1978 noch nicht. Mein Mann hat ein Jahr Deutsch gelernt am Goethe-Institut und an der Euroschool in Berlin. Und dann hat er sich beworben auf verschiedene Stellen. Damals war die größte Hürde die Anerkennung des Studiums und praktisch also eine Approbation nach § 10 Berufserlaubnis. Ich weiß nicht, gibt es das heute noch?
Frau Landwehr?
Eine Hürde ist, dass die Ärzte eine Fachsprachprüfung absolvieren müssen. Und wenn die diese nicht haben, können wir das ganze Verfahren der Anerkennung überhaupt nicht einleiten.
Also das war damals anders. Mein Mann kam nach Wilhelmshaven und als ich ihn kennengelernt habe, sprach er noch nicht so gut Deutsch, wie Herr Massoud heute Deutsch spricht. Aber das ständige Training im Krankenhaus und der ständige Umgang mit Patienten und Kollegen fördert natürlich die Sprachentwicklung ungemein. War sozusagen Learning by Doing.
Raffaella Landwehr, wie ist denn das eigentlich, wenn Sie Bewerbungen auch mit auf dem Tisch haben, von Fachärzten, die beispielsweise aus Syrien kommen, die aber noch erstmal anerkannt werden müssen, diese Unterlagen, dauert das sehr lange?
Genau, ich kann das mal am Beispiel von Herrn Tachan gut erklären. Herr Tachan ist im November 2023 zu uns gekommen. Die Bewerbung kommt hier ins Haus. Die Ärzte sprechen sich mit der Geschäftsführung ab. Was brauchen wir an Personal? Schlussendlich kommt es dann zu der Entscheidung, so wie bei Herrn Tachan auch. Wir möchten Herrn Tachan gerne einstellen. Dann gibt es eine Art Checkliste, die wir abarbeiten müssen, um alle Unterlagen, die Herr Tachan aus seinem Heimatland mitbringt, vom Studium, von seinen Zeugnissen etc., die sammeln wir bei uns und dann werden diese Unterlagen kompakt zu Nizza geschickt. Die Nizza ist ein niedersächsischer Zweckverband in Hannover und die kümmert sich darum.
Deswegen auch Hannover.
Genau, die kümmert sich darum, dass die Zeugnisse, die Abschlüsse begutachtet werden. Es kommt zu einer Gleichwertigkeitsprüfung. Da werden die Zeugnisse nochmal weitergeschickt nach Bonn, um genau zu gucken, entspricht es dem fachlichen Standard hier in Deutschland. Und das ist das, was so lange dauert. Am Beispiel von Herrn Tachan hat es, glaube ich, knapp 7 Monate gedauert,
ungefähr,
bis wir eine Berufserlaubnis erstmal hatten. Und so lange konnte Herr Tachan erstmal hier hospitieren.
Nun sind wir gerade ja auch beim Beispiel von Herrn Leys. Wie sieht das da aus?
Wenn keine Fachsprachprüfung vorliegt, können wir die Unterlagen noch gar nicht weiterschicken. Die Nizza ist da sehr genau, das kann Herr Tachan vielleicht nachher auch noch mal erzählen. Die wollen lückenlose Dokumente, die wollen einen lückenlosen Lebenslauf. Und wenn da Unterlagen fehlen, verzögert sich der ganze Prozess natürlich. Wir mussten einige Sachen nachreichen, korrigieren. Und das erschwert diesen Prozess so sehr.
Aber Frau Landwehr, nun ist es doch so, dass Fachärzte, die hierher kommen, gerade so aus Krisengebieten, dass die nicht unbedingt alle Zeugnisse immer sofort da haben.
Im Fall von Herrn Tachan war das nicht so. Er hatte tatsächlich alle Dokumente vorliegen. Ich weiß, dass es einen neuen Gesetzesentwurf gibt, wo auch gerade das, was Sie angesprochen haben, mit berücksichtigt werden soll. Das heißt, wenn Ärzte hier nach Deutschland kommen aus Kriegsgebieten, dass sie keine Nachteile erfahren, wenn sie vielleicht nicht an Zeugnisse, an Abschlüsse etc. kommen.
Herr Tachan, was war denn für Sie eigentlich der entscheidende Moment, an dem Sie sich für Deutschland entschieden haben?
Ich glaube, die große Rolle hat den Krieg gespielt. Nicht der Krieg selber, aber die Situation nach dem Krieg. Die schlimmsten Jahre, ich war noch in Syrien. Ich habe da gearbeitet, ich habe meine Facharzt-Weiterbildung gemacht. Und da war ein großes Krankenhaus in Syrien, wobei wir haben zu viele Kriegsopfer bekommen. Und dann kam es irgendwann zu dieser Ruhephase, wobei habe ich mich gedacht, ja, irgendwann muss man für sich selber was tun, ja. Nach dem Krieg fehlt uns zu viel in unseren Krankenhäusern von der Ressourcen, Material, Medikamenten. Die Laparoskopie zum Beispiel bei uns ist eingeschränkt. Roboter haben wir nicht und man musste irgendwann sich entwickeln. Ja.
Als Sie hierher kamen, wie sind Sie auf das St. Marien-Hospital aufmerksam geworden?
Ich habe mich beworben für zu viele Krankenhäuser, überall in Niedersachsen. Dann bin zu 4 Vorstellungsgespräche eingeladen. Einer war hier in Vierseute. Ich kam hier, ich habe den Chef getroffen und irgendwie vom Gefühl, hier ist der richtige Ort.
Ja. Okay.
Und habe ich gedacht, also Herr Weise habe ich erstmal getroffen und er war sehr sympathisch und sehr professionell gleichzeitig, dass ich mich gedacht habe, ja, wenn die Spitze der Pyramide so ist, dann muss alle Mitarbeiterin hier im Krankenhaus so sein. Und da war richtig.
Angenommen, Sie wären in einer ähnlichen Situation gewesen und es hätte denn geheißen, tja, Herr Taran, wir haben noch nicht alle Unterlagen, aber als Reinigungskraft könnten Sie hier erstmal arbeiten. Hätten Sie das gemacht?
Ich habe selber im Archiv gearbeitet, als Nebenjob, als ich mich hier hospitiert. Ich musste mich hospitieren vor mehreren Monaten, bis ich die Berufserlaubnis erhalten habe. In dieser Zeit, wir haben alle also diese finanziellen Probleme am Anfang an und da habe ich auch im Archiv gearbeitet, vor mehreren Monaten.
Es war gerade zu hören von Herrn Tachan, der sagte, das ist hier eine schon sehr schöne Atmosphäre, eine Wohlfühlatmosphäre. Wie nehmen Sie diese Atmosphäre hier im Krankenhaus wahr?
Die Atmosphäre hier ist sehr wunderbar, aber trotzdem, ich fühle mich nicht so richtig gut, weil ich arbeite nicht in meinem Beruf.
Kann ich verstehen. Und es ist letztlich, kann man das so sagen, Frau Landwehr, eine Frage der Zeit, bis auch Herr Leitz in seinem Beruf arbeiten kann, wenn alles anerkannt ist?
Genau. Wenn er seine Fachsprachprüfung absolvieren wird und das wird er gut machen, dann ist der nächste Schritt da, dass wir auch seine Approbation anerkannt bekommen und dann kann er in dem Beruf arbeiten, in dem er auch schon in seinem Heimatland gearbeitet hat. Herr Tachan war mit einer der ersten Assistenzärzte, der hier rüberkam, mit in einem halben Jahr, glaube ich, 4, 5 Ärzte. Da fing diese Betreuung auch für mich an. Und das ist eine ganz tolle Gemeinschaft, auch untereinander geworden. Okay. Fachübergreifend, chirurgisch, internistisch. Die halten alle gut zusammen. Wir lernen voneinander, die lernen voneinander. Und das finde ich schon mal eine total positive Entwicklung. Obwohl wir in einem kleinen Friseute sind, wo man vielleicht nicht so schnell wegkommt, wenn man auch am Wochenende mal was erleben möchte. Aber diese Gruppe von jungen Ärzten hat sich total gut gefunden und ist total gut zusammengewachsen.
Vielen Dank. Herr Stix, wir hatten das Wort Willkommenskultur schon heute im Gespräch, diesen Begriff Willkommenskultur. Wenn du als Journalist einmal die Entwicklung in der Region in Bezug auf Zuwanderung schildern solltest, wie erlebst du diese?
Also wir haben hier in Friseute der Anteil der Menschen in Friseute, die keinen deutschen Pass haben, liegt bei ungefähr 13,5%. Das ist so ein bisschen unter dem Durchschnitt in Deutschland. Wir haben hier sehr viele Menschen aus Rumänien, Ukraine, Polen, Syrien, Russland, dem Irak, der Türkei. Das sind so die 7 größten Nationen. Ich habe so das Gefühl, dass die Menschen sich hier finden und dass es hier auch relativ wenige Probleme, jetzt was weiß ich, Ausländerfeindlichkeit oder sowas gibt. Von daher denke ich schon, dass die Menschen in Friseute ja es akzeptieren, dass hier viele Menschen aus anderen Ländern sind, dass man sich damit auch ja gar nicht mal nur arrangiert, denn die Leute sind hier Teil der Gesellschaft. Wir haben sehr viele Unternehmer, die in Friseute Arbeitsplätze zum Beispiel schaffen. Wir sehen es in allen Geschäften, in Handwerksbetrieben oder so, dass die Wirtschaft, das gesamte gesellschaftliche Leben eigentlich ohne Menschen aus dem Ausland gar nicht so richtig funktionieren würde. Insgesamt ist mein Gefühl, meine Wahrnehmung, dass es durchaus funktioniert hier in Friseute.
Was macht den Nordwesten oder auch speziell das Oldenburger Münsterland aus deiner Sicht zu einem besonderen Ankunftsort?
Die Gelassenheit. Die Gelassenheit und diese Offenheit anderen Menschen gegenüber. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, ich bin ja auch zugereist. Ich komme aus Bayern, ich bin Franke. Du wirst hier, meine Wahrnehmung, das müssen die Kollegen vielleicht auch nochmal aus ihrer Wahrnehmung schildern, aber mein Gefühl ist, dass das normal ist, dass das okay ist. Mhm. Und dass die Menschen hier ja gelassen damit umgehen.
Frau Ibrahim, würden Sie das bestätigen, diese norddeutsche Gelassenheit?
Naja, also ich habe 3 verschiedene norddeutsche Orte kennengelernt im Laufe meines Lebens. Also einmal Wilhelmshaven als 25-jährige junge Ärztin, die dann in eine Gruppe kam, so ähnlich wie jetzt ihre Kollegen hier. Lauter junge Ärzte, erste Stelle, da hat man schon was gemeinsam und macht auch gemeinsam was. In Wilhelmshaven war es auch für meinen Mann einfacher, mit den Kollegen, auch mit den deutschen Kollegen in Kontakt zu kommen. Das war dann nicht so eine Gruppe, jetzt nur alle, die ausländisch sind und fremd sind, sind zusammen. Danach haben wir in Bremen gewohnt. Da hat mein Mann in einem großen Team mit, glaube ich, 10 Nationalitäten gearbeitet. Da war das überhaupt gar kein Thema. In Bremen haben wir das auch überhaupt nie als schwierig gefunden, in die Gesellschaft reinzufinden. Und dann kamen wir nach Friseute mit zwei kleinen Kindern, Gott sei Dank, die uns dann viele Türen geöffnet haben. Aber die Gesellschaft war geschlossen. So habe ich das zumindest empfunden, die ersten Jahre. Das war keine Gesellschaft, in die man einfach reinkommt. Und ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert durch jetzt die Entwicklung der letzten 40 Jahre, wo wir verschiedene Zuwanderungswellen hatten mit Kosovaren, mit den Leuten aus Russland, die dann zu uns gekommen sind damals. Dadurch hat sich die Gesellschaft mehr gemischt und auch gleichzeitig separiert, komischerweise. Weil man merkt schon deutlich, da wohnen zum Beispiel im Hexenberg wohnen ganz viele Zuwanderer aus Russland. Die haben alle da ihre Häuser gebaut. Mhm. Und das ist auch schon so eine Community für sich. Die ursprüngliche Friseuter Community, also die ursprünglich hier gewohnt haben, als wir hier hingekommen sind vor 40 Jahren, die waren in sich geschlossen. Die waren auch nicht unbedingt bereit aufzumachen. Kann ich ein Stück weit verstehen, weil die hatten alle ihre Familien hier. Und deshalb frage ich mich manchmal für die beiden Kollegen hier, die jetzt alleine hierher kommen, ohne Kleinkinder, die als Door-Opener dienen können, ne, ist es, glaube ich, schwierig, so in die Gesellschaft reinzukommen.
Seit Anfang an, die waren hier im Krankenhaus, also die waren alle offen, hilfsbereit. Mhm. Wir haben schon jetzt also so viele Bekannte, so viele Freunde. Wir treffen uns nach der Arbeit mit der Pflegekraft, mit der Ärztin, aus Deutschland sind. Also
schön. Ich habe mich mal im Krankenhaus erkundigt, wie eigentlich die Patienten darauf reagieren, dass wir ja gerade auf Assistenzarztebene sehr viele Menschen aus dem Ausland haben. Und da wurde mir gesagt, dass das überwiegend kein Problem ist. Natürlich wird da auch mal gefragt, warum ist das so, finden wir nicht so toll. Aber meistens soll es so sein, ich habe das selber noch nicht erlebt, dass die Leute neugierig sind. Wo kommen sie denn her? Wie sind sie hergekommen? Also so Fragen, die du auch gerade gestellt hast, weil sie ganz offensichtlich ja an den Menschen, die da an ihnen ja zum Teil arbeiten, Interesse haben. So wurde es mir erzählt.
Frau Landwehr, Sie haben ja lange Zeit auch im Qualitätsmanagement gearbeitet hier im Haus. Mhm. Das heißt also, das Feedback, gerade auch auf Patientenebene, haben Sie immer erfahren. Wie haben Sie das denn wahrgenommen?
Ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Das, was dann vielleicht maximal bemängelt wird, ist die sprachliche Barriere. Dass Patienten nicht verstehen, was für eine Diagnose habe ich vielleicht. Aber wir haben viele deutschsprachige Kollegen, die dann auch eingreifen können. Wenn die fachliche Expertise da ist und die Menschlichkeit da ist, dann kann man auch darüber hinwegsehen, wenn jemand anderes mir dann nochmal in Ruhe erklärt, was hat mir der Assistenzarzt da gerade erzählt.
Ja, wenn ich nach Deutschland eingekommen bin, habe ich in Solingen, daneben von Düsseldorf, gewohnt. Die Leute waren sehr ernst im Vergleich von den Leuten hier. Die Leute hier sind sehr nett, sehr hoffentlich hilfsbereit. Und das hilft mir sehr, ehrlich gesagt.
In Herzblut und Heilkunst sprechen wir oft über Strukturen im Gesundheitswesen. Heute wollen wir genauer hinschauen. Was bedeutet es eigentlich, wenn ein Arzt oder eine Ärztin nach Deutschland kommt und plötzlich, wie im Fall von Herrn Leys, nicht als Arzt vorübergehend arbeiten kann? Die Frage an Raffaela Landwehr. Wo entstehen denn in der Praxis die größten Verzögerungen? Bei welchen Dokumenten ist es wirklich kompliziert?
Ich glaube, dass die Nizza darauf beharrt, an sich ja auch gut, dass alle Dokumente lückenlos vorliegen. Aber die einzelnen Prozesse oder Zwischenschritte werden so verlängert, weil auch da wenig Personal ist. So sagen uns die Sachbearbeiter auch, die haben feste Sprechzeiten, zu denen man die auch nur erreichen kann. Man kann nicht mal eben zum Hörer greifen und da jemanden erreichen und nochmal nachfragen, was fehlt denn genau. Und
Da gibt es keinen direkten Ansprechpartner?
Es gibt direkte Ansprechpartner für jeden Arzt nach Nachname, aber die haben feste Sprechzeiten. Das sind 2-3 Stunden in der Woche und auch nur zu diesen Zeiten kann ich da jemanden erreichen. Und dann können Sie sich vorstellen, dass nicht nur ich da anrufe, sondern auch viele andere, die dann Nachfragen haben. Und das ist ein Teil oder ein Punkt, der vieles auch verzögert, dass man wenig Kontaktmöglichkeit hat, würde ich mal sagen.
Wie könnte denn sowas beschleunigt werden, Heiner? Was meinst du?
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass KI da helfen kann und sei es schon bei, was weiß ich, notwendigen Übersetzungen oder sowas. Wahrscheinlich hängt es wie immer am Personal, am Personalmangel.
Genau.
Und den zu beheben, ist natürlich im Moment schwierig. Wir haben Fachkräftemangel überall, letztlich auch im Krankenhaus, wie in allen Behörden im Grunde genommen.
Und so viele Ärzte aus dem Ausland. Der Zahl der Ärzte ist immer steigend.
Genau.
Wenig Personal, zu viel.
Ja. Genau, wir haben einfach einen Ärztemangel. Es werden in Deutschland zu wenige Ärzte ausgebildet. Wir sind auf die Ärzte aus dem Ausland angewiesen. Dafür reicht dann das Personal bei der Nizza nicht. Vielleicht haben wir auch zu viele Vorschriften, muss man auch sagen. Das könnte vielleicht auch schneller gehen, wenn es nicht ganz so kleinteilig wäre.
Mhm. Aber Herr Massoud hat das vorhin schon angedeutet. Das scheint aber auch ein niedersächsisches Problem zu sein. Es scheint in den Bundesländern durchaus unterschiedlich zu sein. Und ich habe vor kurzem gehört, dass es durchaus einen gewissen Abfluss Richtung Nordrhein-Westfalen gibt, weil da diese Anerkennungen deutlich leichter sind als hier. Und das finde ich schon sehr bedenklich. Und da mache ich auch unserer Ärztekammer und dem Links mache ich durchaus Vorwürfe, dass wir das so verzögern und nicht die Leute, die mit Qualifikation kommen, schneller in unseren Arbeitsprozess bringen. Als deutscher Staatsbürger finde ich es beschämend und unanständig, Menschen mit einer solchen Geschichte, die so viel auf sich genommen haben, erstmal um hierher zu kommen, dann so zu behandeln. Ich finde das wirklich zutiefst unanständig.
Genau, weil auch im Fall von Herrn Tachan zum Beispiel, er hat als Facharzt in seinem Heimatland gearbeitet, ja, muss jetzt hier als Hospitant wieder beginnen, darf nichts, kann erstmal nur mitlaufen, unentgeltlich, muss auf seine Berufserlaubnis warten, um dann irgendwann seine Kenntnisprüfung machen zu können. Das ist, so wie Frau Ibrahim sagt, sehr unbefriedigend.
Herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende des ersten Teils unserer Doppelfolge Ankommen im Nordwesten von Herzblut und Heilkunst angekommen. Herzlichen Dank an Mechthild Ibrahim, an Rifaela Landwehr, an Zaher Tachan, ja, an Lais Massoud und an Heiner Stix. Danke für Ihre Offenheit, Ihre Eindrücke und dafür, dass Sie Ihre persönlichen Wege und Erfahrungen mit uns geteilt haben. Und ein ebenso großes Dankeschön geht an Sie, die Sie zuhören. Vielleicht, weil Sie selbst im Gesundheitswesen arbeiten, vielleicht, weil Sie Menschen begleiten, die hier im Nordwesten ankommen, oder vielleicht einfach, weil Sie verstehen möchten, was hinter diesen Geschichten steckt. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn Sie Herzblut und Heilkunst abonnieren. So verpassen Sie keine neue Ausgabe mehr. In 14 Tagen, am 12. Juni, gibt es wieder eine neue Folge. Dann geht es weiter mit Teil 2 dieser Doppelfolge. Dann sprechen wir darüber, wie Integration im Alltag gelingt, welche Netzwerke tragen und was Menschen brauchen, um hier wirklich Wurzeln zu schlagen. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors.